Danke für den Lobpreis. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, Gott sehen wollen, das wäre schön, ne? Eines Tages wird es soweit sein. Wir haben eine Predigtreihe, es geht um unser Leitbildhaus, das wir mühsam entwickelt haben. Und heute geht es um den Teil, also wir hatten schon Auftrag und Vision und heute geht es um das da unten, das Fundament. Und eine Predigt reicht dafür nicht aus. Ganz ehrlich, ich hatte für heute schon viel zu viel Stoff. Insofern machen wir da drei Predigten draus. Aber es ist wichtig, weil das Fundament ist das, was alles trägt, worauf du baust. Also was ist unser Fundament? Es ist letzten Endes das, woran wir glauben. Es ist ein eigenes Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis ist immer ein öffentlicher Ausdruck davon, was du für richtig und für wahr hältst und an wen oder was du glaubst. Das kannst du als Einzelperson machen, das kannst du als Gruppe machen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, unser Leben ist voll mit irgendwelchen Glaubensbekenntnissen. Das sind Glaubensbekenntnisse, die wir über uns selbst haben. Etwas, was uns vielleicht oder um unser Umfeld, unsere Eltern uns immer wieder gesagt haben. Ich glaube an dich, du schaffst das. Oder du bist ein Loser, du kannst nichts. Wenn wir daran nicht arbeiten, tragen wir diese Glaubensbekenntnisse ein ganzes Leben mit rum. Wir sagen sie nicht bewusst, aber wir handeln danach. Und natürlich kennen wir auch Glaubensbekenntnisse aus der Welt. Alles ist relativ, alles ist subjektiv, es ist eh schon zu spät, die Welt geht sowieso den Bach runter. Auch das sind Glaubensbekenntnisse und entweder glaubst du daran und handelst entsprechend oder du sagst, nee, das halte ich nicht für wahr und handelst anders. In der Bibel gibt's auch natürlich einige Glaubensbekenntnisse, ihr könnt gern mal weitermachen. Das erste ist das Schma Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist einerseits ein Bekenntnis daran, dass es nur einen Gott gibt und nicht wie damals üblich viele Götter, die Völker angebetet haben. Aber es ist gleichzeitig auch ein Auftrag, nämlich so zu leben, dann auch nur diesem einen Gott mit allem, was du hast, zu dienen. Ein Glaubensbekenntnis hat immer beides. Einerseits etwas, was ich anerkenne und etwas, wonach ich lebe. Und so ist es nicht anders bei dem Glaubensbekenntnis, das uns im Neuen Testament begegnet. Das ist ganz kurz, es hat nur zwei Worte. Kyrios, Jesus. Jesus ist der Herr. Es begegnet uns immer wieder. Und es ist das knappste Bekenntnis und da steckt sehr viel drin, weil damals gab es sehr viele andere Kyriusse. Es gab viele andere Herrscher, die sich für Gott oder Gottes Söhne gehalten haben. Aber die Christen haben gesagt, nein, Jesus ist der Kyrios und sonst keiner. Und aus den Briefen wissen wir auch, dass wenn Paulus am Anfang bekennt, was der Glaube alles beinhaltet, dass danach immer ein Teil kommt, wie wir leben sollen, weil Kyrios Jesus Einfluss auf unser Leben hat. Wenn du weißt, dass Jesus der Herr ist, dann musst du auch entsprechend leben. Es haben sich mit der Zeit natürlich viel kompliziertere Glaubensbekenntnisse entwickelt. Das bekannteste ist noch das apostolische Glaubensbekenntnis. Das beten wir manchmal, das ist schön knapp. Dann gibt es noch ein paar andere bekannte, ich habe sie mal aufgeschrieben. Die drei, die da stehen, sind eigentlich mit die bekanntesten, die von fast allen Kirchen als gemeinsame Grundlage anerkannt werden. Und da fragt man sich doch, okay, und warum habt ihr jetzt ein eigenes Glaubensbekenntnis geschrieben in eurem Leitbildhaus? Es gibt doch so viel Gutes. Nehmt doch einfach das und selbst unser Bund hat ein Glaubensbekenntnis auf einer Seite. Kopiert das doch einfach, reicht doch. Erinnert ihr euch daran, wie es war, wenn der Lehrer in Deutsch oder Englisch euch sagte, oder vielleicht auch in anderen Fächern, lest euch mal diesen Text durch und fasst den in eigenen Worten zusammen. Wer mochte diese Aufgabe? Ah, ich glaube, du warst die Einzige. Die meisten Menschen hassen das, das ist schwierig. Und das ist genau der Kern, warum wir das gemacht haben. Es ist nämlich viel einfacher, einfach nur nachzuplappern, was jemand anderes gesagt hat über Jesus, über Gott oder über irgendwelche Dinge in dieser Welt. Es ist viel schwieriger, das zu verstehen und versuchen, mit den Worten, die man selbst hat, wiederzugeben. Und das ist genau die Übung gewesen, die wir hier hatten. Woran glauben wir eigentlich? Nicht einfach nur von anderen kopieren. Woran glauben wir hier in Krefeld? Und wir werden gleich sehen, da ist jetzt nichts Besonderes dabei, was uns von anderen unterscheidet. Aber es ist wichtig, das mal selbst für sich gemacht zu haben. Und das kann ich auch jedem von euch nur empfehlen. Versucht mal selbst zu formulieren, woran ihr eigentlich glaubt. Und das andere ist, als Gemeinschaft ist es auch wichtig, sich immer mal so mit der eigenen Tradition der ganzen Kirche oder auch mit dem eigenen Bund kritisch auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, also was davon finden wir jetzt eigentlich wirklich wichtig und wo sagen wir, boah, also sehen wir anders oder ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wir haben hier in Krefeld einen anderen Schwerpunkt. Auch das ist heilsam und gesund und deswegen haben wir das gemacht. Und das werden wir uns jetzt anschauen, zumindest heute die ersten drei Teile, wenn es um Vater, Sohn und Heiligen Geist geht. Den Rest des Fundamentes, der wird es dann in den beiden anderen Predigten geben. Ich warne euch direkt vor, es kann sein, dass das ein bisschen überfordernd heute alles wird, weil letzten Endes ein Glaubensbekenntnis packt hochkomplexe Sachen sehr knapp zusammen. Und wenn du das erklären willst, stößt du an deine Grenzen. Wenn du es verstehen willst, stößt du an deine Grenzen. Auch ich bin bei der Vorbereitung an meine Grenzen gestoßen. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr denkt, boah, das ist mir zu viel. Dann hört die Predigt vielleicht lieber nochmal. Nicht, weil ich so charismatisch bin und man mich so gerne hört, sondern einfach, um mehr Zeit und Ruhe zu haben, um das zu verdauen. Aber ich will es am Ende auch praktisch werden lassen. Also haltet einfach jetzt kurz eine halbe Stunde durch. Fangen wir an. Wir glauben an den einen dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Er hat das ganze Universum und jeden Menschen geschaffen. Durch Jesus hat Gott, der Vater, seine Liebe zu dieser Welt gezeigt und verlorenen Menschen Rettung angeboten. In persönlicher Beziehung mit Gott wird unser Leben neu gestaltet. Klingt gut, ne? Als ich den ersten Entwurf für die Ältestenrunde gemacht habe, war der Text an der Stelle schon doppelt so lang. Also ihr könnt froh sein, dass da ein bisschen gekürzt wurde. Wir glauben an einen Gott. Schma Israel, ne? Höre Israel, da war das auch schon mit drin. Glaubt an einen Gott. Wir glauben eben nicht an mehrere verschiedene Götter. Wir glauben nicht, dass es einen Fußballgott gibt. Einen Gott für Notfälle. Einen Gott für Fruchtbarkeit und sexuelles Vergnügen. Einen Gott des Geldes, einen Kriegsgott und so weiter und so weiter. Nein, wir glauben, dass es einen Gott gibt, der sich für alle diese Dinge interessiert und der für alle diese Dinge zuständig ist und der auch für alle diese Dinge befähigt ist, sie zu regeln, so wie er es für richtig hält. Wir glauben an einen ganzheitlichen Gott, einer, der alles kann, der für jeden Bereich da ist. Und das heißt auch für uns, auch unser Glaube muss ganzheitlich sein, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft. Wir können nichts in unserem Leben abtrennen, wenn wir an solch einen Gott glauben, weil ihm dann auch alles gehört. Ich finde das beruhigend. Ich finde viel Götterei jetzt viel anstrengender, als an einen solchen Gott zu glauben. Wir glauben aber auch, dass dieser Gott dreieinig ist. Ja, da haben wir die erste theologische Vokabel, die schwierig ist. Wir glauben an einen Gott, der aus drei Personen besteht. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es sind nicht drei Substanzen, das ist ein riesiger Unterschied. Es sind drei Personen. Substanzen sind zum Beispiel Wasser, Eis, Dampf. Und das ist das, was viele Bilder, die man benutzt, um die Dreieinigkeit Gottes zu beschreiben, so schief macht. Gott ist nicht drei verschiedene Substanzen. Gott ist drei Personen, die doch eins sind. Sie haben ein Wesen. Sie bilden eine Einheit, obwohl sie drei Persönlichkeiten haben. Sie haben identische Eigenschaften. Sie haben den gleichen Willen. Sie haben die gleichen Fähigkeiten. Es gibt nichts, was zwischen ihnen sein kann. Man sagt immer so, zwischen dir und mich passt kein Blatt Papier, wenn man mit jemandem eng befreundet ist. In der Realität passt dann doch oft mehr als ein Blatt Papier bei vielen Freundschaften. Aber bei Gott ist es so, da passt wirklich kein Blatt Papier dazwischen. Das ist eins und doch drei. Das ist kompliziert. Aber so ist es eben. Und das Schwierige ist, wir kennen nichts aus dieser Welt, was dem ein bisschen entspricht. Wir kennen es vielleicht, dass Ehepartner sich so aneinander anpassen, dass sie im Verhalten und in dem, was sie mögen, immer ähnlicher werden. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber es gibt nichts in dieser Welt, was diesem Gott gleich ist, dass drei Personen wirklich so eine Einheit bilden, die unzertrennbar ist. Und ob uns das gefällt oder nicht, ob wir das unserem Nachbarn nun erklären können oder nicht, es ist immer noch das Beste, wie Gott beschrieben werden kann, so wie er sich nach und nach offenbart hat. Wir glauben auch an einen Schöpfergott. Wir glauben, dass Gott der alleinige Erschaffer dieser Welt ist und der Einzige, der sie auch versorgen kann. Das ganze Universum, alle Galaxien, alles, was wir nicht erkennen können, was noch dahinter liegt, hinter den schwarzen Löchern und den Wurmlöchern, alle Lebewesen auf dieser Welt, von der kleinen Moskito bis zum Tausendfüßler, bis zu den Großen, bis zum Elefanten, zur Giraffe und zum Menschen, alles das hat er gemacht. Mir persönlich ist es egal, wie er das gemacht hat. Ob das jetzt die in der Bibel beschriebenen 6 Tage sind oder ob da vielleicht doch noch etwas mehr war, was die Wissenschaftler rausfinden. Mir persönlich ist das egal. Ich denke, entscheidend ist, Gott hat es gemacht. Und da ist ein Problem, direkt eine Absage an einiges, was wir in dieser Welt haben. Denn oft werden wissenschaftliche Erkenntnisse benutzt, um daraus eine Theologie zu formen, eine Religion. Nämlich zu sagen, naja, wenn sich alles selbst entwickelt hat, dann brauchen wir ja keinen Gott, dann gab es keinen. Und daran glaube ich nicht, daran glauben wir nicht. Es gibt einen Schöpfergott, egal wie er es gemacht hat. Und es gibt nur diesen einen Schöpfergott, es gibt auch keine Konkurrenten. Die alten Religionen haben an mehrere Götter geglaubt, die sich entweder gestritten haben und dabei ist aus Versehen die Menschheit entstanden, oder die miteinander Sex gehabt haben und dabei ist die Menschheit entstanden. Nein, wir glauben an einen Gott, der das zielgerichtet gemacht hat, der das Chaos gesehen hat und der daraus etwas Lebendiges machen wollte, etwas, wo Leben entstehen kann, wo Gemeinschaft sein kann. An einen solchen Schöpfergott glauben wir. Und wir glauben, dass er die Menschen gemacht hat, um Gemeinschaft mit ihnen zu leben. Aber die Menschen haben sich etwas anders entschieden und deswegen haben die Menschen sich verloren und sie haben auch diese Welt, die Gott eigentlich gut gemacht hat und wohlgeordnet, haben sie Chaos reingebracht. Und die Menschheit versucht immer wieder seit Jahrtausenden das in Ordnung zu bringen und es gibt gute Bemühungen, das Böse in der Welt einzudämmen und das Gute zu fördern, aber für alles Gute, was gemacht wird, kommt leider auch wieder irgendwas Böses um die Ecke, jemand mit einer schlechten Idee. Und wir stellen immer wieder fest, wir schaffen das nicht. Wir Menschheit, wir können uns nie selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Wir brauchen einen Retter und deswegen glauben wir auch an einen Rettergott. An einen, der nicht die Nase voll hat von der Menschheit, die sich von ihm abgewendet hat. An einen Gott, der immer wieder seine rettende Hand, seine helfende Hand gereicht hat und gesagt hat, komm, ich helfe euch. Im Alten Testament, durch eine Familie, durch ein kleines Volk. Und im Neuen Testament letzten Endes durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, den er geschickt hat, damit er ein perfektes Leben, einen perfekten Gehorsam lebt und als Unschuldiger am Kreuz stirbt für alle Schuldigen. Und wir sind alle schuldig. Das war das letzte Rettungsangebot und es hat auch kein anderes gebraucht, weil dadurch hat Jesus alle Menschen mit Gott versöhnt. Einen solchen Rettergott glauben wir. Ich weiß nicht, was schwerer zu verstehen ist. Die Trinität, dass es 3 Personen sind und 1 oder ein Gott, der uns trotzdem so sehr liebt, obwohl wir solche Idioten sind. Es ist beides sehr schwierig, aber es ist schön, dass beides funktioniert. Und wir glauben daran, dass dieser Gott ein persönliches Interesse, nicht nur ein abstraktes Interesse an allen Menschen hat, sondern ein persönliches Interesse an jedem Einzelnen von uns, sodass wir sagen können, ja, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und Gott möchte mit mir eine persönliche Beziehung haben. Ich bin für ihn nicht nur eine von Milliarden von Nummern. Ich bin Mario. Er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne und ob ich es manchmal glauben will oder nicht, er liebt mich. Und so ist das bei jedem Einzelnen von euch auch. Und Gott interessiert sich für mich und für mein Leben und er möchte, dass diese Ordnung, die er mal geschaffen hat und die er wieder schaffen möchte, dass die auch in mein Leben einzieht und ich mit ihm versöhnt leben kann, bis die Ordnung wieder ganz hergestellt ist. An einen solchen Gott glauben wir. Und das finde ich, ist ein sehr starker Gott und das brauchen wir in Zeiten wie diesen, einen solchen Gott. Es geht weiter. Wir glauben an den Heiligen, nein. Eins zurück. Habe ich Jesus vergessen? Der muss da irgendwo kommen. Ah, okay. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir glauben, dass er als Mensch in diese Welt gekommen und ohne Sünde geblieben ist. In seinem Leben hat er uns Gottes Wesen gezeigt. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hat er stellvertretend für die Sünde aller Menschen bezahlt und Versöhnung mit Gott ermöglicht. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er kehrte zu Gott zurück und wird sichtbar zum endgültigen Gericht wiederkommen. Die, die ihn als Retter und Herrn aus freier Entscheidung angenommen haben, leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Wir glauben, dass Jesus zum einen Gottes Sohn war und Gott durch ihn sichtbar ist, was ihn selbst zum Gott macht. Aber wir hatten ja Trinität schon, aber da ist sie wieder. Lässt sich nicht vermeiden. Sohn Gottes war im Alten Testament eigentlich ein Titel für das Volk Israel selbst und für einige seiner Könige. Und damit war nicht gemeint, dass das Volk Israel absolut heilig war oder dass der König, der den Gott Sohn genannt hat, irgendwie von Gott gezeugt war oder ein Halbgott war. Daran haben andere Völker geglaubt, aber eigentlich nicht die Israeliten. Eigentlich hat Sohn Gottes etwas eher sowas wie eine Adoption ausgedrückt, dass Gott jemanden angenommen hat aus freien Stücken, der von ihm verschieden ist, der nicht zu ihm gehört. Sohn Gottes ist eigentlich ein Adoptionstitel. Und im Neuen Testament wird Jesus und nur Jesus Sohn Gottes genannt. Aber bei ihm hat es eine etwas andere Bedeutung, denn er ist nicht adoptiert. Er ist der Sohn Gottes. Johannes schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist der wahre Sohn Gottes, der diesen Titel wirklich verdient, weil er auf ihn absolut zutrifft. Und deswegen kann Jesus auch zu Philippus sagen, als der ihn fragt, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns, da sagt Jesus zu ihm, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und hier geht es jetzt nicht um Ähnlichkeit, dass zum Beispiel ich die gleiche Nase wie mein Vater habe oder was auch immer. Hier geht es um Charaktereigenschaften. Wer Jesus sieht, sieht, wie der Vater ist, weil sie eins sind, sie sind wesenseins, sie haben die gleichen Eigenschaften, den gleichen Willen, die gleichen Fähigkeiten. Deswegen kann Jesus auch Stürme stillen, deswegen kann Jesus Kranke heilen, deswegen kann Jesus Tote auferwecken. Er ist allmächtig, ewig und allwissend, genauso wie sein Vater. Als Mensch war er nur nicht allgegenwärtig, das war die einzige Einschränkung, die er eigentlich hatte. Aber Jesus ist auch, und das sehen wir immer wieder, wenn wir die Geschichten lesen, er ist Liebe, er ist Gerechtigkeit, er ist Heiligkeit, er ist alles das, was der Vater ist. Viele Menschen bewundern Jesus und sagen, Jesus finde ich super, aber Gott, gerade den im Alten Testament, den mag ich nicht. Das funktioniert nicht. Jesus und Gott sind wesenseins. Wenn du Jesus bewunderst, dann bewunderst du gleichzeitig auch den Gott, zu dem er gehört. Man kann das nicht voneinander trennen. Und trotzdem glauben wir, und das ist wieder so ein bisschen seltsam, dass Jesus ganz Mensch war und dass er sogar sterben konnte. Wenn Gott im Alten Testament Menschen erschienen ist, dann hat er das oft in menschlicher Gestalt gemacht, weil seine Präsenz, die keinen Körper hat, tödlich war für Menschen. Elias und Mose fragen mal danach, Gott sehen zu dürfen, und er gibt ihnen so einen winzigen Ausschnitt seiner Herrlichkeit und selbst das ist schon zu viel für die. Gott zu sehen ist unmöglich, deswegen Gott zu sehen braucht eine körperliche Gestalt und Jesus ist die, ich sag mal, perfekte Hülle dafür als Mensch. Er ist die Gestalt, in der Gott den Menschen begegnen kann, ohne dass sie tot umfallen. Und in dieser Hülle hat Jesus sämtliche körperliche Eigenschaften und Bedürfnisse, die wir auch so kennen. Er kennt Müdigkeit, er kennt Hunger, er kennt Durst, er kennt Erschöpfung, er kennt Schmerzen und er kennt den Tod, den er am Kreuz erduldet hat. Für ihn als Mensch war das möglich. Darin hat er sich von uns nicht entschieden, aber er hat sich trotzdem von uns an einer Stelle ganz fundamental unterschieden. Er ist nicht tot geblieben. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und zu Gott in dessen Gegenwart, wir nennen das Himmel, dass er dort jetzt ist. Denn Gott hatte einen Plan. Gott wollte nicht, dass so sehr wieder auch das Leben von Jesus besonders war, dass auch sein Tod etwas Besonderes ist, nämlich einer, der nicht ewig andauert. Gott hat mit der Auferstehung Jesus eigentlich ein Stück weit belohnt für seinen lebenslangen und für seinen perfekten Gehorsam. Aber auch, weil er eben Gottes Sohn ist und als Sohn Gottes kann er nicht sterben. Also muss er auferstehen. Und so wurde Jesus auferweckt. Du glaubst, es ist unmöglich? Ja, das dachten die Jünger auch, bis sie ihm halt tatsächlich begegnet sind. Und dann hatten sie gar keine andere Wahl, als es zu glauben. Sie mussten dann das Unmögliche glauben, weil sie das Unmögliche gesehen haben. Sie haben mit dem Unmöglichen gesprochen. Sie konnten das Unmögliche anfassen und riechen. Wenn deine Sinne dir das sagen, dann denkst du, okay, dann muss es wohl wahr sein. Und wir glauben daran, auch wenn wir selbst Jesus nicht gesehen und gehört haben und geschmeckt haben und betastet haben, aber wir glauben daran, dass es Menschen gibt, denen das passiert ist, die das erlebt haben und wir glauben ihrem Zeugnis. Deswegen haben wir das in unserem Glaubensbekenntnis. Und wir glauben, dass Jesus das nicht nur alles getan hat, damit er ein besonderes Vorbild ist. Ich habe es eben schon gesagt, er schafft damit etwas Neues, nämlich Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Er schließt diese Brücke, die es einfach gibt zwischen Gott und Mensch und macht dadurch den Weg frei, dass Menschen auch in Ewigkeit Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber man muss das annehmen und man muss das glauben. Das ist wie ein Geschenk, das du zum Geburtstag oder Weihnachten kriegst und du lässt es einfach da liegen. Du hast von diesem Geschenk nichts, wenn du es nicht auspackst und das benutzt, was da drin ist. Ob es nun ein Pullover ist oder eine Socke oder eine Krawatte oder was weiß ich. Das Geschenk zu haben, nützt dir nichts. Du musst es auspacken und damit arbeiten. Und genauso ist es mit dem Glauben an Jesus, der all das getan hat. Du musst es annehmen, persönlich, daran glauben und danach leben. Nur dann hast du etwas davon. Und das ist das nächste Unbegreifliche, dass es Menschen gibt, die das nicht tun wollen. Wenn man es angenommen hat, kann man das nicht verstehen. Aber vielleicht erinnert man sich, wie man selbst früher mal getickt hat. Und dann kann man es ein bisschen besser verstehen. Aber es ist eigentlich unglaublich, dass Jesus in die Welt gekommen ist und die Welt ihn nicht annehmen wollte und annehmen will. Nur wer ihn aufnimmt, hat nach diesem Leben die Chance und die Gelegenheit, ein ewiges Leben mit ihm zu haben. Wer das nicht tut, der hat das nicht. Das ist eine schmerzhafte Wahrheit. Und wir haben, ich glaube, ein bisschen länger darüber überlegt, ob wir das in dem Bekenntnis drin lassen. Aber wir haben es drin gelassen, wobei wir es positiv formuliert haben. Die, die ihn als Retter und Herrn aus freier Entscheidung angenommen haben, leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Die, die es nicht tun, die haben das nicht. Aber wir wollen das Positive betonen, auch wenn wir mit anderen Menschen über Jesus sprechen. Lasst uns das Positive betonen. Kommen wir zum Dritten. Jetzt könnt ihr zum Heiligen Geist springen. Jawohl, danke. Wir glauben an den Heiligen Geist, der persönlich an den Menschen wirkt. Er ist die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Er nimmt Wohnung in den Gläubigen. Durch ihn können Christen Gottes Plan und den Zustand dieser Welt erkennen. Er stärkt ihren Glauben auch in schweren Zeiten und hilft ihnen, Jesus ähnlicher zu werden. Durch den Heiligen Geist werden alle Christen befähigt und begabt, anderen Menschen zu dienen. Die immer wieder neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Ausübung der Gaben des Heiligen Geistes in Gottesdienst, Gemeinde und Alltag sind wesentliche und erstrebenswerte Merkmale unseres Glaubens. Wir glauben, dass Gottes Geist in Menschen wohnt. Auch wieder total absurd, total verrückt. Wie kann der große Gott in so einem kleinen Leben, in so einem kleinen Körper, wie kann er da drin Wohnung nehmen? Naja, wir haben uns jetzt langsam dran gewöhnt im Rahmen dieses Glaubensbekenntnisses, dass es viele seltsame Dinge gibt, wenn man an Gott glaubt. Als Jesus zurückgekehrt ist zu Gott, könnte man ja meinen, jetzt gab es wieder eine riesige Kluft zwischen Gott und Menschen, weil die Brücke war weg. Gott lässt den Menschen wieder allein, jetzt muss der Mensch wieder alles Mögliche tun, um die Verbindung zu Gott herzustellen. Aber so haben Gott und Jesus sich das nicht gedacht. Sie haben jemand anderen geschickt, wie Jesus das seinen Jüngern auch angekündigt hat. Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Gott wohnt in Menschen, Gott wohnt in mir, Gott wohnt in dir, wenn du ihn angenommen hast. Es ist wie, als ob Gott eine Hütte, ein Zelt irgendwo in deiner Seele drin hat. Man kann es natürlich nicht so genau greifen, aber er ist da, er ist gegenwärtig. So wie im Alten Testament Gott mit der Stiftshütte symbolisiert hat, dass er mitten unterm Volk ist. Sie haben alle außen rumgelagert. So ist das auch in deinem Leben. Gott ist mittendrin in deinem Leben. Den kannst du nicht wegdenken, er ist einfach da. Und das ist unglaublich, finde ich. Das macht uns jetzt nicht zu kleinen Göttern, weil, hey, Gott ist in meinem Leben, sondern es macht vielmehr Gott einen Teil zu meinem Leben. Und das ist nicht Arroganz, was das fördert, sondern Dankbarkeit. Dankbarkeit und Abhängigkeit. Aber wozu ist der Heilige Geist nun genau da? Nur, damit wir uns wohlfühlen, dass wir wissen, ah, Gott ist irgendwie da, dass wir so ein wohliges Gefühl haben, wenn es uns mal schlecht geht. Nein, der Heilige Geist ist natürlich für viel mehr da. Und wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten letztes Jahr eine etwas längere Predigtreihe über den Heiligen Geist. Da wurde schon einiges dazu gesagt, aber ich sag's nochmal ganz kurz. Auch wieder Johannes 14. Der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich stelle immer wieder fest, ich bin unglaublich blind manchmal. Tatjana sagt mir, kannst du mal das und das holen? Ich gehe in die Abstellkammer und gucke, sagt, da ist nichts. Doch, das ist da. Ich gehe nochmal rein. Nee, da ist nichts. Ja, dann guck du doch. Tatjana guckt, Eingriff, sie hat's. Ja, so geht uns das ganz oft. Wer hat schon mal die Brille auf dem Kopf gesucht? Oder den Schlüssel, den er in der Hand hält? Alles schon vorgekommen. Ja, wir Menschen sind unglaublich blind, obwohl wir zwei Augen haben. Und der Geist Gottes eröffnet uns die Augen. Da, wo wir denken, wir erkennen was und in Wirklichkeit sehen wir gar nichts, da öffnet er uns die Augen, dass wir die Dinge wirklich erkennen, wie sie sind. Das ist ganz oft etwas über uns, dass ich etwas über mich selbst zum Beispiel kennenlerne, was ich vorher nicht gesehen habe. Es können auch Dinge an anderen Personen sein, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es können auch Dinge in dieser Welt sein, dass man auf einmal Zusammenhänge erkennt, die man vorher nicht gesehen hat. All das gibt uns der Heilige Geist, aber nicht, damit wir Besserwisser und Klugscheißer werden, sondern damit wir unser Leben ändern, unser Verhalten ändern und dieser Welt dienen. Das klingt seltsamer und vielleicht spektakulärer, als manche das auch verkaufen. Ich stelle fest, solche Gedanken kommen oft beim Lesen der Bibel, beim Gebet, beim Gespräch mit anderen, beim Hören einer Predigt oder was auch immer. Manchmal auch komplett random bei irgendeinem Film oder was auch immer kommen solche Gedanken, wo Gott mir Erkenntnis schenkt. Und ja, es ist ganz unspektakulär, aber es hilft mir, mein Leben zu leben und mein Leben zu ändern. Und es ist nicht immer die große Erkenntnis, die manche daraus machen, weil sie leider, finde ich, ihr eigenes Ego im wenig Zugriff haben und zu wenig Erkenntnis über ihr eigenes Herz haben. Da bin ich generell etwas vorsichtiger. Daneben stärkt der Heilige Geist unseren Glauben. Er schenkt uns Frieden inmitten von Stürmen. Er schenkt uns Ruhe, wie Muriel das eben auch gesagt hat, wenn die Welt gerade verrückt spielt und an allen Ecken brennt. Und er hilft uns, Frucht zu bringen. Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott ist zwar allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, aber das sind nicht die Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns prägen will. In uns will er Geduld, Liebe, Frieden, Geduld, hatte ich zweimal, habe ich scheinbar nötig, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und noch viele andere Dinge, das ist das, was er in uns prägen will. Und dazu befähigt uns, das tut er durch den Heiligen Geist. Und das Ganze ist nicht nur für uns selbst, damit wir uns besser fühlen, damit wir sagen können, hey, ich hab's drauf, ich bin der Geduldigere von uns beiden. Und anderen sagen können, wo sie Wachstumspotenzial haben. Nein, er gibt es uns, damit wir anderen dienen. Das war uns ganz wichtig, das im Bekenntnis zu betonen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, und dazu gehört auch Charakterwachstum, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Ich finde, dieser prägnante Satz, der hat zwei Wahrheiten, die sehr umkämpft sind. Erstens, jeder hat eine Begabung, jeder hat Fähigkeiten, jeder hat eine Charakterentwicklung und nicht nur einige. Ich meine jetzt nicht deine Nachbarn, ich meine dich. Auch du hast Begabungen und Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat. Lass dir diese Wahrheit nicht nehmen und denk nicht, dass du die einzige Ausnahme bist. Nein, es gibt hier keine Ausnahme. Und die zweite umkämpfte Wahrheit ist, dass es eben nicht für mich ist, sondern für andere. Ich habe das bekommen, um anderen zu dienen, um für andere da zu sein, um meine Begabungen in einer Gemeinde oder in einer Beziehung einzubringen oder in meinem Umfeld, um anderen, die vielleicht gar nicht Christ sind, zu dienen. Das, was Gott mir schenkt, ist für andere da und nicht für mich. Und ich stelle leider immer wieder fest, es gibt genügend Christen, die diese Begabungen und Fähigkeiten, die sie haben, benutzen, um ihr eigenes Ego zu boosten und sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist falsch. Dafür haben wir diese Begabungen nicht. Und wir glauben, dass auch, dass diese Begabungen, es gibt eine ganze Liste, ich habe da, wenn ihr mal weitermacht, da ist, kommt auch Bibelstellen. Ah nee, nochmal. Ah ja, genau. Es gibt eine ganze Liste, auch die hatten wir im letzten Jahr an Begabungen. Die ist nicht vollständig und die ist aber auch nicht statisch. Ja? Jemand, der mal für jemanden gebetet hat und der wurde gesund, der hat nicht automatisch sein Leben lang die Gabe der Heilung, sondern dann, wenn es gebraucht wird. Und als Gemeinde ist das ganz besonders wichtig, weil wir schauen müssen, was brauchen wir und was haben wir. Und wenn wir etwas nicht haben, wir haben eine bestimmte Not und brauchen bestimmte Begabungen und Fähigkeiten, dann müssen wir dafür beten, dass Gott sie uns schenkt. Und dann kann Gott sie uns schenken, vielleicht auch nur für eine Zeit. Aber er kann sie uns schenken, dafür hat er den Heiligen Geist gesendet. Es ist also immer wichtig zu schauen, in welcher Situation bin ich, welche Menschen sind in meinem Leben, was brauchen die von mir? Und dann bitten wir Gott darum, dass er uns das schenkt. Wir werden zu dem, was wir glauben oder was wir anbeten. Es gibt im Alten Testament zwei furchtbare Stellen, die genau das Gegenteil eigentlich zeigen. Oder sag mal, zeigen, wie das negativ aussehen kann. Das eine ist Jesaja, als er vor den Thron Gottes tritt und sich überhaupt nicht wohlfühlt an diesem Ort, weil er sagt, ich komme aus einem furchtbaren Volk, das dich nicht ehrt. Was soll ich hier? Gott reinigt ihn und dann gibt Gott ihm einen Auftrag und er sagt, verstock mein Volk. Denn mein Volk hat keine Ohren, die hören, ein Herz, das nicht erkennt und Augen, die nicht sehen. Und das ist genau die Beschreibung, die im Alten Testament für Götzenbilder verwendet wird. Israel ist zu einem toten Götzenbild geworden, weil sie tote Götzen anbeten. Im Umkehrschluss heißt das, was passiert, wenn wir einen lebendigen Gott anbeten, an so einen Gott glauben? Was macht das mit uns? Eigentlich muss uns das verändern. Und das ist das, worum es jetzt zum Schluss geht. Wenn wir an einen Gott glauben, der so ist, wie ich es gerade beschrieben habe, dann können wir davon viel lernen für uns als Gemeinde. Wir können ihn uns zum Vorbild nehmen. Und da gibt es zwei Sachen, die ich jetzt zum Schluss noch betonen möchte. Es ist zum einen die Einheit. Gott existiert als Vater, Sohn und Geist in einer Gemeinschaft mit größerer Demut, Dienerschaft, gegenseitiger Ehrerbietung und Freude und auch Liebe, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Wenn man im Ebenbild Gottes geschaffen ist, gibt uns das die Fähigkeit zur Einheit und das ist weitaus schöner und reicher als eine einzelne Person zu sein. Wir sind geschaffen dafür, Gemeinschaft zu haben. Sei es nun im kleinen Rahmen, in Familie oder auch im größeren Rahmen, hier als Gemeinde. Und wir sind eine Einheit, denn Gott ist eine Einheit. Und wenn wir seine Kinder sind, dann sollen wir das widerspiegeln. Und es liegt auch in uns, eine Einheit zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Leitbildprozess machen und auch das, was sich daran jetzt noch anschließt, weil es geht darum, ein einheitliches Fundament zu finden, das zu finden, was uns eint, die Plattform, die Startplattform zu haben, von der aus wir abheben können. Und es ist auch wichtig zu wissen, was ist unser Ziel? Haben wir auch da ein gemeinsames Ziel? Und Carsten hat das in den letzten Predigten ja schon gesagt. Die Vision und auch der Auftrag, den wir haben, Menschen am Niederrhein zu erreichen. Das ist unser gemeinsames Ziel, unser gemeinsamer Wille. Und es ist wichtig, dass wir diese Einheit haben. Das heißt nicht, dass wir nicht noch andere Anliegen haben dürfen. Aber das, muss der Hauptfokus sein und da muss die Kraft reingehen. Und dann bilden wir die Einheit, die Gott, Vater, Sohn und Geist haben, auch in der Gemeinde wieder ab. Und das Zweite ist die Vielfalt. Ein Fundament, ein Ziel und eine Strategie zu haben, heißt nicht, dass es keine Vielfalt geben darf. Das heißt nicht, dass jetzt alle nur noch in die eine Richtung gehen oder alle das Gleiche tragen oder alle das Gleiche sagen und alle das Gleiche machen. Nein, wir sehen ja, Gott ist eins, aber er ist auch vieler. Er ist drei Personen, die sehr unterschiedlich sind, die auf unterschiedliche Art und Weise wirken. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Es soll ein einheitliches Ziel geben, ein Fundament, aber es darf und es muss Vielfalt geben, weil nur so Gott angemessen wiedergespiegelt wird und wir den Menschen zeigen können, wie Gott ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder begabt ist, weil jeder etwas beizutragen hat. Jeder wird gebraucht, um dieses Ziel zu verfolgen, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt verschiedene Gaben, sagt Paulus, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Aber an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Wir werden in dem Prozess feststellen, dass es natürlich unterschiedliche Ideen gibt, wie Gemeinde aussehen soll, was Gemeinde tun soll, um wen Gemeinde sich kümmern soll. Aber, und das wird die spannende Aufgabe im nächsten Jahr sein, wenn wir unser Leitbildhaus weitermachen, wenn wir Gemeindeforen haben, wie zum Beispiel nächsten Sonntag, und uns darüber unterhalten wollen, wie sieht das Profil dieser Gemeinde aus, daraus irgendwie etwas Einheitliches zu formen. Das heißt natürlich immer, dass man bestimmte Schwerpunkte setzt und dadurch manche Dinge erstmal für eine Zeit an den Rand fallen. Aber das muss ja nicht auf Dauer so sein. Aber wichtig ist es, diese vielfältigen Ideen und Ansätze zu haben und trotzdem was zu finden, worauf wir uns einigen können. Das ist unsere Aufgabe. Es klingt unmöglich, aber ganz ehrlich, ich glaube an einen Gott, der das kann. Und ich glaube, dass dieser Gott uns bestens dabei beraten kann, wie sowas funktionieren kann. Und diese Hilfe brauchen wir. Vielleicht kommt ihr schon mal hoch. Die Frage ist nämlich, wozu wollen wir werden als Gemeinde? Wir haben die Wahl, so zu sein wie die Welt, die immer individualistischer wird, wo eigentlich viele nur noch sich um sich selbst kümmern und dabei gar nicht merken, wie einsam sie sind. Wir können uns einer Gruppe anschließen, die eine bestimmte Ideologie hat und böse auf die anderen ist und sich selbst für die Richtigen hält. Auch das erleben wir in der Welt, dass es sich immer mehr zersplittert. Und dass man manchmal fragt, ob die Menschen überhaupt noch in der gleichen Welt leben, so unterschiedlich, wie sie die Welt sehen. Oder aber wir können als Gemeinde uns zum Ziel setzen, wir folgen unserem Gott, wir versuchen so zu sein, so zu werden, wie er ist. Eine Einheit in den wesentlichen Dingen und trotzdem eine Vielfalt, die benötigt wird. Und das wollen wir zusammen rausfinden. Ich hoffe, ich habe euch ein kleines bisschen ermutigt, auch wenn ich euch erschöpft habe gedanklich, dazu bereit zu sein, zu sagen, okay, das will ich. Ich möchte so werden, wie Gott ist. Ich möchte ein lebendiges Ebenbild Gottes werden. In Gemeinschaft mit anderen. Und dann lasst uns das versuchen rauszufinden und so gut wie möglich hinzukriegen. In diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren. Gott segne euch.